Dr. Gottfried Ludewig ist Leiter der Abteilung Digitalisierung und Innovation im Bundesministerium der Gesundheit. Er steht für mehr Schnelligkeit in der Gesetzgebung und ist einer der Treiber hinter dem DVG, dem Digitale Versorgungsgesetz. Im Gespräch berät er über seine aktuellen Aufgaben, wer durch Zufall den Weg in die Politik fand und erklärt, wieso wir seiner Ansicht nach eine agile Gesetzgebung brauchen. Willkommen zu Visionäre der Gesundheit. Hier ist wieder Larissa.
Und hier ist Inga. Und erstmal möchten wir uns heute zu Beginn der Folge bei euch bedanken, denn wir haben tatsächlich nach 5 Wochen die ersten 5000 Hörer gezählt, was wirklich viel ist für ein junges Podcast-Format, wie wir es machen. Und wir freuen uns sehr, sehr über eure positive Resonanz und freuen uns auch auf die heutige Folge. Denn Larissa, wir haben wen getroffen?
Wir haben uns mit Dr. Gottfried Ludewig unterhalten. Der arbeitet im Bundesministerium der Gesundheit und leitet da eine neue Abteilung.
Die Abteilung 5 für Digitalisierung und Innovation. Und er ist auch eben einer der Köpfe hinter dem Digitale Versorgungsgesetz, was kurz vor der Verabschiedung steht und was Deutschland zu einem sehr innovativen Gesundheitsstandort machen wird. Und was das genau bedeutet, das hört ihr in dieser Folge. Viel Spaß.
Viel Spaß.
Lieber Gottfried, herzlich, du lachst so. Ja,
ja. Wir müssen beide. Das ist eine lustige Situation.
Ja, genau. Ja. Total schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Hat auch gar nicht so lange gedauert, einen Termin bei dir zu kriegen. Ja,
schöne, spannende Einladung. Insofern freue ich mich, dass ihr mich eingeladen habt.
Ja, wir freuen uns auch, weil wir hoffen, dass du uns einiges erzählen wirst. Bei euch geht es ja im Moment richtig ab. Also du arbeitest im Bundesministerium der Gesundheit. Was machst du da genau?
Ich leite da eine neu geschaffene Abteilung für Digitalisierung und Innovation. Und langweilig wird uns nicht, das stimmt.
Nee, langweilig wird euch im Moment nicht. Wir kennen uns schon etwas länger, muss man dazu sagen. Du warst vorher gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion hier in Berlin, warst da auch total aktiv und hast sogar mal mit dem damaligen Gesundheitssenator meine vorherige Firma Weldo besucht.
Das stimmt,
ja. Haben wir zusammen Tischtennis gespielt.
Ja.
Und bist jetzt quasi ins Bundesministerium gewechselt, in das Team von Herrn Spahn. Und beschäftigst dich jetzt auch mit dem Digitalisierungsgesetz, laienhaft gesprochen. Worum geht es da genau? Was macht ihr da gerade?
Also in der Tat, sozusagen bin ich dann gewechselt. Der Minister hat ja, also Jan Spahn hat gesagt, eine der absoluten Prioritäten für ihn ist das Thema Digitalisierung. Und ich habe mich erstmal persönlich riesig gefreut, als er mich gefragt hat, ob ich Lust habe, sozusagen in das Team zu kommen. Und da die neu geschaffene Abteilung, die gab es ja vorher nicht im Bundesministerium, es gab keine Abteilung, die sich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt hat im Jahr 2000, bis zum Jahr 2018, genau. Es gab so einzelne Referate, aber es gab keine gebündelte Kompetenz für das Thema Digitalisierung. Und ich habe mich einfach sehr gefreut, dass er gesagt hat, das ist seine Priorität und er wird das gerne aufbauen, er wird das Thema gerne vorantreiben. Und er hat es nicht nur gesagt, sondern er hat es auch so gemeint. Insofern war es auf der einen Seite schön, weil er gesagt hat, wir bringen da was rein. Und dann war es aber eben auch ein positiver Stress, weil dann war auch klar, wir wollen jetzt auch wirklich was bewegen. Und das haben wir eigentlich, wir haben nicht jetzt gesagt, wir machen nur ein großes Gesetz, sondern wir haben eigentlich ab Tag 1 angefangen, in jedem Gesetz, was aus dem Bundesministerium für Gesundheit gekommen ist, immer das Thema Digitalisierung mitzudenken oder Einzelbestandteile zu machen.
Weil, was einen ja fast wundert, dass das jetzt so neu ist.
Ja, das verwundert einen wirklich. Ja. Und dass wir jetzt es dann am Ende erst sozusagen in dieser Legislaturperiode also dann durchgesetzt haben, zum Beispiel, dass es ein elektronisches Rezept geben wird oder anders, dass das elektronische Rezept nicht mehr verboten ist in Deutschland. Mhm. Das ist so ein Punkt, wo ich auch häufig immer noch so da sitze und alle sagen, ja super, dass ihr es gemacht habt. Aber eigentlich denke ich ganz häufig, Wahnsinn, dass das sozusagen nicht irgendwann in den letzten 10 bis 15 Jahren schon passiert ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben dann angefangen mit elektronischer Patientenakte, also dass ich als Patient meine Daten an einem Ort haben darf. Wir haben gesagt, die Kassen müssen das sozusagen jedem Patienten geben. Wir haben das Thema elektronisches Rezept auf den Weg gebracht. Nicht, weil wir das so schön finden, weil das so praktisch ist, das auf dem Handy zu haben, sondern weil heute immer noch in Deutschland aber Tausende von Menschen daran sterben, dass sie Medikamente nehmen, die sich nicht gut miteinander vertragen. Und ein elektronisches Rezept bietet zum Beispiel eine super Grundlage, um das schnell festzustellen, weil wenn du dann eintippst, das habe ich noch in der Apotheke gekauft, das hat mir, weiß ich nicht, mein Orthopäde verschrieben, das hat mir der Chirurg gegeben, dann stellst du viel schneller natürlich technologisch fest, da verträgt sich was
nicht. Ja, klar.
So. Und das sind Themen, die uns total berühren. Es geht am Ende, Digitalisierung ist für uns ein Thema, wie machen wir die medizinische Versorgung besser?
Mhm.
Ja, das ist so der Leitgedanke. Und da haben wir eine ganze Menge gemacht, wie gesagt, von Akte, Rezept, Telemedizin. Wie gehen wir mit Daten um? Da ist, glaube ich, eine ganze Menge im letzten Jahr passiert und
ja.
Passiert auch noch eine ganze Menge.
Und ihr habt ja auch einen Hub gegründet an der Torstraße, wie man das jetzt so macht in Deutschland,
ja.
An der Torstraße in Berlin-Mitte.
Ja.
Wie heißt dieser Hub genau? Was macht der Hub?
Also der Hub heißt in Langform Health Innovation Hub, Gesundheit neu denken.
Mhm.
Und warum haben wir den gegründet? Weil wir gesagt haben, wir brauchen in dieser Zeit neben der Abteilung, die wir haben, wo unglaublich tolle Menschen arbeiten, das möchte ich an der Stelle wirklich mal sagen, was sie in den letzten anderthalb Jahren Tag und Nacht gearbeitet haben, damit all diese Gesetze am Ende ins Kabinett kommen, in den Bundestag kommen. Ich komme ja selber nicht aus der Verwaltung und der ein oder andere hat vielleicht ein Vorurteil gegenüber Verwaltung. Unfassbar, was da geleistet wurde. Aber wir haben gesagt, neben dem Thema, was im Bundesministerium läuft, brauchen wir auch, der Minister nennt das immer so Trüffelschweine, sehr positiv genannt. Wir brauchen Experten, Menschen, die international unterwegs sind, die selber schon gegründet haben, die Expertise reinbringen, die jetzt keine Beamtenkarriere anstreben, aber die sagen, wir helfen euch mal die nächsten 2-3 Jahre, um richtig Expertise reinzubringen. Und das ist sozusagen unsere Anbindung, das ist so ein bisschen unsere Brücke in die digitale Welt, ist unsere Brücke in die internationale Welt. Und die sammeln einfach extrem viel ein, sind sehr viel unterwegs und kommen dann wieder zu uns, filtern die Ergebnisse und dann kriegen wir gute Impulse, wie wir hoffentlich noch bessere Gesetze machen.
Und das habt ihr jetzt nicht im Ministerium angesiedelt, weil das dann wieder vermutlich zu sehr innerhalb der geübten Strukturen wäre? Oder warum habt ihr euch dafür entschieden, das so extern aufzubauen?
Ja, weil du bekommst die Leute auch nicht. Also es gehört schon zur Wahrheit dazu.
Ins Ministerium.
Du bekommst diese Leute. Wir haben da, weiß ich nicht, Professor Lebertin, der es leitet, hat davor das Universitätsklinikum Eppendorf geleitet, auf den höchsten Digitalisierungsgrad gebracht in der chemischen Kategorie. War dann bei General Electric Chief Medical Officer in den USA. Wir haben jemanden wie den Henrik Mattis, der Mimi gegründet hat. Wir haben einen sehr erfolgreichen Arzt dabei. Wir haben jemanden dabei, der KI selber in Stanford auch schon programmiert hat. Das sind, die wollen nicht in diese Struktur eines Ministeriums und die wollen auch nicht dort für die nächsten 10 Jahre bleiben, sondern die sagen, wir kommen jetzt für 2-3 Jahre. Und das ist für uns auch alle klar. Also die bleiben auch alle maximal 3 Jahre. Es sind keine Dauerstellen, sondern es sind temporär befristete Stellen. Wir kommen 3 Jahre, weil wir Lust haben, der Regierung zu helfen, dem Land zu helfen, die Dinge nach vorne zu bringen.
Mhm.
Und deshalb brauchen wir so einen Hub. Und deshalb glaube ich, viele, manchmal sagen jetzt ja alle, jedes Ministerium hat jetzt so einen Hub. Und dann lachen alle. Und ich
hat sag, jetzt jedes Ministerium?
Nein, noch nicht. Aber wenn
ihr habt jetzt einen, sonst
wir haben eins. Ja doch, also doch, wir haben, das stimmt nicht. Wir haben uns beim Verteidigungsministerium sogar abgeschaut. Gehört zur Wahrheit dazu, die haben einen Cyber Innovation Hub.
Und ihr nutzt auch, habe ich gehört, deren IT.
Genau, wir nutzen sozusagen deren rechtliche Konstruktion, also
ja.
die Bundeswehr IT GmbH, die das für uns sozusagen hostet. Insofern hatten wir da ein sehr gutes Beispiel, haben gesagt, das brauchen wir auch fürs Gesundheitswesen.
Mhm.
Und ich glaube, wir brauchen davon noch viel mehr. Ich glaube, wir brauchen davon nicht weniger. Wir leben in einer Zeit, wo sich alles dramatisch verändert, ob es die Arbeitswelt ist, ob es Gesundheitswesen ist, ob es Bildung ist. Ich glaube, wir brauchen
Mobilität
alles, du
ja.
kannst alles. Du
ja,
kannst
ja.
alles, was wir in der Bundeswehr machen. Und wir brauchen, nicht nur Unternehmen brauchen das, auch Gesetzgebung ändert sich. Früher hast du ein Gesetz gemacht, das hält jetzt 40 Jahre. Das ist eine Illusion. Unser schönes digitales Versorgungsgesetz, wo ich sehr stolz drauf bin, bin ich fest überzeugt, dass viele von diesen Regelungen in 4-5 Jahren alle schon wieder verändert werden
ja,
müssen.
Genau.
Und das ist gut so.
Das ist eine
ja.
gute Überleitung, denn mich interessiert auch das digitale Versorgungsgesetz natürlich. Vielleicht kannst du ja mal ein bisschen was dazu erzählen. Also
ja.
aus erster Hand.
Ja. Also das Digitale Versorgungsgesetz ist natürlich sozusagen unser Kernstück. Wie gesagt, in anderen Rezepten, in anderen Gesetzen hatten wir schon, da, schön, in anderen Rezepten auch, muss man sagen. Also in anderen Gesetzen hatten wir eben schon das Thema Akte, Rezept und andere Themen. Und hier haben wir jetzt nochmal, ich glaube, 3 wesentliche Themen. Wir haben einmal den Kernbereich digitale Anwendung auf Rezept. Das wurde dann so schön auf App auf Rezept verkürzt in der Öffentlichkeit. Was heißt das? Das heißt, dass es gibt heute schon ganz viele tolle Applikationen, die dir helfen können im Bereich beispielsweise von Diabetes bei sozusagen deinem Diabetes-Tagebuch, der Frage, wie viel Insulin du sozusagen zuführen musst. Beim Thema Psychotherapie gibt es tolle unterstützende Leistungen, bei vielen anderen Fällen. Und es gibt heute keinen Weg, dass diese Form von Applikation von deiner gesetzlichen Krankenversicherung bezahlt werden.
Außer das heißt, über selektive Verträge.
Außer über selektive Verträge, aber nicht jetzt im Regelvertrag. Das heißt, was bezahlen wir? Wir bezahlen die Krücke, ja, die du hast, wenn du irgendwie einen Skiunfall hattest oder so. Die bekommst du locker hingestellt, du bekommst jede mögliche Form von Hilfsmittel. Aber wenn du etwas hast, was wissenschaftlich nachgewiesen ist, was beispielsweise im Bereich eben Management von chronischen Krankheiten oder sonst was hilft, kriegst du es nicht bezahlt.
Weil es digital ist.
Weil es digital ist. Und alle sich das so anschauen und sagen, ist das jetzt so ein richtiges Hilfsmittel? Ist das so ein Heilmittel? Ist das eine neue Untersuchungs- und Behandlungsmethode? Und das ist
quasi eine Lücke, die
bisher nicht definiert wurde. Und das ist so eine Lücke, genau. Okay. Und das war unsere Auffassung. Wir haben gesagt, da ist eine Lücke und es kann nicht sein, dass wenn etwas medizinische Versorgung besser macht, wissenschaftlich nachgewiesen, dass es dafür keinen Weg in die gesetzliche Krankenversicherung hat. Weil das bedeutet am Ende, hast du genug Geld, kannst du es dir leisten, weil du es einfach selber bezahlst, die App. Hast du nicht genug Geld, kannst du es dir nicht leisten. Und ich finde eigentlich unser solidarisches Gesundheitssystem deshalb gut, weil wir im Wesentlichen alles, was State of the Art von Medizin ist, was wissenschaftlich nachgewiesen wird, bezahlen. Und ich finde, dass wir das, nur weil die digitale Welt neu ist, können wir nicht daneben stehen und sagen, das machen wir nicht. Und deshalb sind wir sehr froh und stolz über dieses neue Verfahren, dass es eben dann ab 2020 Apps auf Rezept geben kann. Mhm. Natürlich in Grenzen und so, und das wird auch alles sich in den nächsten Jahren noch weiterentwickeln, aber ein neuer Weg ist geschaffen. So. Erster Punkt, freue ich mich sehr darauf, wenn denn das Parlament dem dann hoffentlich im November zustimmt. Zweiter Teil ist die ganze Frage auch Telemedizin. Haben wir auch nochmal einige Punkte angepasst, dass ich überhaupt ein telemedizinisches Angebot im Internet finden kann, dass ich überhaupt bewerben darf, dass sozusagen Fernbehandlung wirklich möglich wird, ist, glaube ich, noch ein großer Schwerpunkt. Und ein dritter Punkt, der mir ganz wichtig ist, ist das genannte Forschungsdatenzentrum, heißt das,
ja,
wo wir die Krankenversicherungsdaten natürlich anonymisiert und pseudonymisiert zusammenführen, um die Daten, die wir heute schon haben, Abrechnungsdaten der Kassen und andere, nochmal anonymisiert, aber so zur Verfügung zu stellen, dass ich möglicherweise über Algorithmen, Machine Learning, was auch immer, neue Muster erkennen kann und damit hoffentlich eine bessere Medizin entwickeln kann. Ja, und das ist so ein dritter Punkt, der auch noch im digitalen Versorgungsgesetz steckt, aber es ist noch ganz, ganz viel mehr drin.
Ja, ja,
könnte Stunden weiterreden, aber das könnte den Podcast ein bisschen anders
machen. Ich muss auch zugeben, ich habe es tatsächlich schon gelesen und ich finde es beeindruckend, auch sehr notwendig, dass das passiert und ihr macht ja auch viel Kommunikation und viel Austausch mit Akteuren, die davon betroffen sind oder die eben davon auch profitieren könnten, dass es diese Gesetzgebung jetzt gibt. Also ich war tatsächlich auch schon mehrfach jetzt in eurem Hub und bei euch eingeladen zu Anhörungen und um einfach ja so auch mit in diesen Diskurs zu gehen. Es gibt aber natürlich auch Kritiker, die jetzt sagen, das ist alles, was ihr da jetzt macht, noch nicht hundertprozentig ausgereift. Und was ich total spannend fand, ist, dass du mehrfach gesagt hast, es ist eine agile Gesetzgebung. Also agil, ganz kurz erklärt, also ich komme ja aus der Softwareentwicklung und früher, ganz früher hat man im Wasserfallmodus programmiert. Das heißt, man hat ein Konzept geschrieben, was komplett beschrieben hat, wie ein Produkt aussehen sollte, wirklich bis ins letzte Detail und hat das dann umgesetzt. Heute macht man das so nicht mehr, sondern man paketiert das und tastet sich sozusagen langsam vor. Man definiert immer nur, sagen wir, bestimmte absehbare Schritte, weil man genau weiß, wie du eben gesagt hast, in 3 Monaten oder in 6 Monaten sind die Anforderungen wieder anders, die Welt sieht anders aus. Im Prinzip ist Agilität eine Möglichkeit, auf Schnelligkeit zu reagieren. Und wie würdest du das beschreiben, wenn du jetzt sagst, es ist eine agile Art der Gesetzesentwicklung sozusagen?
Das ist einfach der Mut zu sagen, wir leben in Zeiten, in denen ich gewisse Dinge nicht 100%ig vorhersehen kann, für eine kurze Zeitperiode, weil die Entwicklung so schnell ist. Und dann gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder die Gesetzgebung sagt, ich kann das nicht abschließend absehen, ich weiß nicht, wie das in 2-3 Jahren ist, dann lassen wir das jetzt. Oder es gibt die Variante zu sagen, auch wenn wir es nicht 100%ig wissen, trauen wir uns zu, in engen Rahmen Dinge in der realen Welt auszuprobieren. Und unser klarer Ansatz ist, ich sage es, glaube ich, auch auf jeder Konferenz, das ist nicht 150% perfekt. Das ist ein neuer Zugangsweg in die gesetzliche Krankenversicherung. Aber wer mir erzählt, dass bei Arzneimitteln die Bepreisung und der Marktzugang vor 60 Jahren schon perfekt war, der lügt. aus meiner festen Überzeugung. Ja. Es gibt keinen perfekten Zugang. Und wir in Deutschland haben immer eine ganz große Gefahr. Wir lieben nichts mehr als theoretische Diskussionen, Roundtables, Strategiepapiere und haben dann immer die größte Sorge davor, dass wir plötzlich auch noch was in der Realität verändern. Das Schönste, was wir noch haben, sind Pilotprojekte. Weil Pilotprojekte, habe ich immer das Gefühl, da haben wir alles noch unter Kontrolle. Total gut, das ist ja nur ein Pilotprojekt. Und dann haben wir alles unter Kontrolle. Und das Problem ist bei uns dann, meistens nach dem Pilotprojekt kommt es nie in die Realität.
Ja.
Weil dann geht es ja nicht ins Risiko. Ja. Und das ist wie beim Unternehmer und so. Und der Gesetzgeber, finde ich, muss lernen, natürlich in engen Grenzen, aber auch ein bisschen Risiko einzugehen. Und wir werden das, um es konkret zu machen, es gibt jetzt ein Gesetz, das regelt den Marktzugang dieser Apps. Und es gibt eine Rechtsverordnung, das ist noch ein bisschen schneller als ein Gesetz, die regelt die Details. Und wenn wir feststellen im ersten Jahr, da gibt es Missbrauch oder gibt es andere Dinge, dann muss der Gesetzgeber agil darauf reagieren und sagen, wir verändern das jetzt wieder. Oder er stellt fest, es kommen zu wenig Apps in den Markt und sagt, sind aber ein paar nicht eingegangen, dann muss er auch das ändern.
Ja.
Und das stelle ich mir vor, dass wir auch Gesetzgebung schneller machen müssen. Wir müssen häufiger wieder an unsere Gesetze ran, ob uns das gefällt oder nicht. Aber ich finde, das macht extrem viel Freude, weil es gibt doch nichts Schöneres, als Zukunft damit zu gestalten und nicht irgendwie beim Roundtable zu diskutieren, was könnte passieren, sondern zu sehen, die 10 Apps sind in der Erstattung, die 3 nicht, warum nicht, was heißt das für uns, ist das gut, ist das schlecht?
Das machen wir auch schon einige Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte.
Klar.
Also es sind ja schon mehrere Milliarden jetzt so in die Entwicklung einer digitalen Patientenakte geflossen, die ist nie passiert.
Ja.
Und jetzt ist halt ein Kritikpunkt auch, den ich immer wieder höre, ist, dass natürlich jetzt sehr viel im Moment zentralisiert im Ministerium, auch Entscheidungsprozesse zentralisiert. Und das sehen natürlich viele kritisch. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, sagen wir mal, die Selbstverwaltung hätte ja die Chance gehabt, also was zu bewegen. Es ist jetzt dann irgendwie an der Vielzahl der Interessen, vielleicht auch an den Roundtables, so ein bisschen, ja, nicht gescheitert, aber es ist einfach zu langsam für die Herausforderung, vor der wir stehen. Wie siehst du das? Also wie ist das mit einem demokratischen Prozess vereinbar, solche Themen auch zu zentralisieren?
Also demokratischer Prozess, das finde ich immer sehr spannend, die Diskussion. Am Ende gibt es ein deutsches Parlament, das ist gewählt und das ist demokratisch durch die gesamte Bundesrepublik legitimiert. Alle unsere Gesetze müssen diesen sozusagen höchst demokratisch legitimierten Prozess durchlaufen. Und deshalb mache ich mir jetzt über demokratische Legitimation von Entscheidungsprozessen, die wir haben, nicht so viel Sorgen. Also wir hatten das ja zum Beispiel beim Thema Gematik, das ist die Organisation, die diese Gesundheitskarte die letzten 14 Jahre gemacht hat und die Übernahme. Und da haben manche so getan, als würden wir alle entmachten und das sei, genau wie du gesagt, zentralisiert. Ich erinnere daran, dass diese Gematik per Gesetz 2004 durch das demokratisch gewählte Parlament aufgesetzt wurde. Und jetzt hat das demokratische Parlament nach 14 Jahren festgestellt, ganz so viel ist nicht passiert. Vielleicht müssen wir die Strukturen verändern. Und dann haben die den Entschluss von 2004 korrigiert. Höchst demokratisch. Deshalb bin ich da immer, ehrlicherweise finde ich, manche Diskussionen sind so Schattenboxen. Weil ganz ehrlich, die Diskussion, die dahinter steht, hat dann auch sozusagen, da wird immer über Entmachtung und andere Dinge geredet, am Ende geht es ganz häufig um Interessen. Und das ist völlig okay, aber dann soll man es aussprechen.
Ja.
So, man verliert ein Stück Einfluss. Und das möchte man nicht. Aber wenn man 14 Jahre sich anschaut, zu was dieser Einfluss geführt hat, dann finde ich, ist es ehrlicherweise unsere Pflicht zu sagen, so kann es nicht weitergehen. Und wir haben ja nicht alle zum Beispiel rausgeworfen, was wir gemeinsam haben gesagt, 51% übernimmt jetzt die deutsche Bundesregierung, 49% die gesamte Selbstverwaltung, also Ärzte, Zahnärzte, Bundesärztekammer, die Deutsche Krankenhausgesellschaft, die Apotheker, alle, die es so gibt. Und ich glaube im Nachhinein, und wenn man mit jedem Einzelnen spricht, muss man auch sagen, ich glaube, es war eine Überforderung, alle an einen Tisch zu setzen und zu sagen, ihr gestaltet jetzt gemeinsam Digitalisierung und bringt es nach vorne, weil jeder hat da Interessen im Raum.
Ja, klar.
Und wenn du dann
gerade
noch sagst,
und dann
sagst du, alle sollen sich einig sein in einem Prozess, der alle bestehenden Berufsbilder, der natürlich auch das Thema wer sozusagen ist wie aktiv so verändert.
Mhm.
Und dann sagen wir, ihr sollt euch alle einig sein und dann machen wir es so. Ich glaube, wenn man ganz ehrlich und selbstkritisch ist, war das eine Überforderung für alle. Deshalb sage ich auch mal, keiner ist daran. Wenn überhaupt jemand schuld ist, wahrscheinlich nachher der Gesetzgeber, der es so gebaut hat, die Struktur. Aber unser Bemühen ist jetzt nicht, alles alleine zu machen. Ganz im Gegenteil, wir binden die ganze Selbstverwaltung ein. Aber was wir nicht akzeptieren ist, endlose Schleifen der Diskussion ohne Entscheidung. Die Geschwindigkeit, diese Langsamkeit können wir uns nicht leisten. Die organisierte Verantwortungslosigkeit können wir uns nicht leisten. Wir müssen schneller werden. Und wenn ich den Satz noch sagen darf, was mich total verrückt macht, ist, ganz häufig in Diskussionen in Deutschland diskutieren wir jetzt, ob wir uns im luftleeren Raum befinden. Also, Wenn wir die Akte nicht auf den Markt bringen als Staat, dann gibt es keine Akte. Wenn wir kein E-Rezept einführen, gibt es kein E-Rezept. Wenn wir den digitalen Wandel im SGB V, Sozialgesetzbuch 5, nicht forcieren, gibt es das nicht. Das ist eine Illusion. Die Welt da draußen wartet nicht auf uns. Und dann gibt es halt irgendwann die Akte von Apple, Amazon, Google, Facebook, wem auch immer. Und wenn es dann keine Akte von Kassen und staatlich geprüft gibt, die irgendwie wettbewerbsfähig ist, ja, dann kommen wir alle wieder zusammen in den Raum, schauen uns an und sagen, wie konnte das denn passieren? Mhm. Und das macht mich wahnsinnig in der Diskussion, auch bei digitalen Anwendungen, Apps, das ganz häufig diskutiert wird, was macht ihr, lasst die jetzt nach Deutschland? Da sage ich, lassen die nach Deutschland, die gibt es da draußen.
Ja, klar. Wir hatten auch Johannes Wimmer im Interview, ja. Und der hat gesagt, der größte Gamechanger in der Arzt-Patienten-Kommunikation sei tatsächlich WhatsApp.
Mhm.
Ne? Und klar, also jetzt natürlich nicht für jeden Patienten verfügbar, sondern hat er auch gesagt, also für Privatversicherte häufig, wo sich die Ärzte dann die Zeit auch nehmen. Aber es gibt halt diese Kanäle schon, wo Kommunikation stattfindet. Und ich persönlich kann das auch nur unterstützen, also weil klar, Telemedizin, E-Rezept sind halt alles Themen. Ich bin ja auch im Beirat des Gesundheitsclusters Berlin-Brandenburg, mhm. Und im Flächenland Brandenburg gibt es das Problem, dass da teilweise mit Bussen rumgefahren wird, um pharmazeutische Versorgung zu gewährleisten. Geschweige denn, also was die Frage ist auch offen, wie gewährleistet man eigentlich medizinische Versorgung? Genau. Und das wird ja gelöst, ein Stück weit, durch telemedizinische Angebote, durch E-Rezept, durch Versand von Medikamenten.
Ja, und es wird ja. so viel schöner. Ich habe mal das Gefühl, wir diskutieren das in Deutschland immer so, oh Gott, jetzt passiert was ganz Schlimmes. Ich denke immer so, richtig, weil es ja im Januar oder Februar, wenn alle erkältet sind und Fieber haben, so schön ist, im Wartezimmer mit 30 Leuten zu sitzen, um eine Krankenschreibung zu bekommen und irgendwie eine Ibuprofen 600 verschrieben zu bekommen. Das ist ja so schön, dass wir da heute alle sitzen und 3 Stunden warten und uns gegenseitig anhusten und damit die Grundlage für spätere Multimorbidität legen. Ja? Ich denke immer so, wie diskutieren wir denn das? Ich meine, schau dir das mal an, irgendwie eine junge Mutter irgendwie, weil das Kind krank ist, braucht sie auch einen Schein vom Arzt. Dafür schicken wir die heute dann in Berlin schon, aber in der Fläche, Stunden durch die Gegend. Dann sage ich immer, Telemedizin ist überhaupt nichts Schlimmes. Telemedizin ist in ganz vielen Bereichen eine super Ergänzung und wird das Leben einfacher, besser, schneller erreichbar machen. So. Und das sind so Themen, wo ich immer so denke, eigentlich können wir ein bisschen mehr Freude haben in diesem Land, wenn wir darüber reden. Es wird es besser machen und es macht es nicht schlecht.
Ja, es kann es besser machen, es könnte es schlechter machen, wie alle Themen. Also wir arbeiten natürlich daran, dass es Prozesse verbessert, ja, und nicht verschlechtert.
Ja.
Aber es ist natürlich so, dass es bestehende Machtverhältnisse gibt. Es gibt auch bestehende Vergütungsstrukturen, die sich verändern. Und das ist natürlich immer eine Herausforderung, wenn Akteur XY in das System hinzukommt und vielleicht etwas nimmt von Akteur A und B, dann ist auch klar, dass Akteur A und B dann nicht so begeistert sind. Und das ist natürlich etwas, was in so politisch reglementierten oder ja, Systemen dann häufig vorkommt. Also ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber ich habe tatsächlich auch mal Politikwissenschaften studiert. Und du hast ja schon deine Promotion zum Thema Rahmenbedingungen im Krankenversicherungsmarkt geschrieben.
Ja.
Wie kamst du jetzt überhaupt zum Gesundheitswesen und warum hast du dich dann... Ich hätte jetzt fast gesagt, in die Schlangengrube Politik geworfen. Das ist ja schon auch ein harter Job, zwischen diesen ganzen Interessen zu leben und da irgendwie was auf die Straße zu kriegen. Also wie bist du da reingerutscht?
Also es ist gar nicht so schlimm, es macht eigentlich viel Spaß. Aber und es ist auch, ich finde das immer so lustig im Leben. Es ist ja eigentlich nie, ich finde, zumindest ich kann es für mein Leben nur sagen, es sieht dann im Nachhinein immer alles so aus wie bewusste Entscheidungen zu einem gewissen Zeitpunkt. Und mit allen, mit denen ich dann rede und man offen redet, sind es ja häufig ganz lustige Zufälle, die einen irgendwo hinbringen. Der Reihe nach, ich habe VWL studiert, weil ich immer extrem spannend fand, wie eben so komplexe Systeme gesteuert werden können oder eben wie sozusagen Ergebnisse in komplexen Gesellschaften irgendwie wie entstehen und wie wir die theoretisch nachvollziehen können. Und hatte dann 2 Schwerpunkte, das eine war Geldpolitik und das andere war so Gesundheitsökonomie. Und wie es so häufig ist, ich fand einfach den Professor, das war Professor Henke an der Technischen Universität Berlin, ich fand den einfach, der war einfach extrem guter Professor. Ich fand immer eine gute Mischung zwischen auf der einen Seite dem theoretischen Überbau und gleichzeitig dem sehr praktischen im Detail leben und nicht nur im Elfenbeinturm, weil sie nicht nur sagen, so müsste es aussehen auf der grünen Wiese und wir beschäftigen uns nicht mit der Transformationszeit, sondern eben beides wissen, wo möchte ich hin, aber wie kann ich es auch realistisch gestalten. Und das hat mir einfach extrem viel Spaß gemacht, beide Themen. Aber bei Geldpolitik, wenn man mal ganz ehrlich ist, ist schon so viel auch veröffentlicht, geschrieben, sonst was worden, dass du dich dann auf irgend so ein ganz kleines Teil hättest spezialisieren können. Und bei im gesamten Gesundheitsbereich, der ja stark immer früher so aus dem sozialwissenschaftlichen Bereich eigentlich geprägt worden ist, ist die Volkswirtschaftslehre ja eher vielleicht in den letzten 20 Jahren jetzt sehr, sehr aktiv geworden. Und deshalb fand ich das einfach sehr, sehr spannend und habe das dann ja auch sozusagen nochmal sowohl national mir sehr intensiv angeschaut, wie dann auch international. Und finde das bis heute einfach eines der größten, faszinierendsten Themen, also Gesundheit allgemein. Und zwar in zwei Sachen. Ich finde es bis heute wahrscheinlich wie so ein kleiner Junge, aber wenn du irgendwie Kopfschmerzen hast und nimmst eine Aspirin, dass dann deine Kopfschmerzen weg sind, finde ich ja bis heute faszinierend, ehrlicherweise. Ja.
Stimmt, wenn man da mal so drüber nachdenkt.
So, weißt du, denke ich immer so, schon besser als im Mittelalter. Also es ist irgendwie so, es gibt schon einen kleinen Fortschritt. Also das sind so die kleinen Dinge, kann man natürlich auch alles sozusagen, was man auch an dramatischeren Themen im privaten Umfeld erlebt, aber wie Medizin helfen kann. Und auf der anderen Seite, wie organisieren wir das aber, dass das eben richtig sozusagen funktioniert? Und weil sozusagen der Volkswirtschaftslehrer sagen wir mal, Gesundheit ist kein normales Gut, du kannst also nicht wie in einem normalen Markt machen, also keinen Marktpreis machen, ist jetzt nicht Marmelade oder sowas, deine Gesundheit. Und wie steuerst du es dann trotzdem? Ist ja eigentlich sehr planwirtschaftlich, was wir machen. Und das hat mich immer total, diese beiden Themen, es hilft dir total, es kann Menschen extrem gut tun und auf der anderen Seite, wie organisieren wir das? Das hat mich total fasziniert und so bin ich eben auf Gesundheit gekommen und Politik, ja, Politik, gute Frage. Ja, jetzt bin ich hier, ne? Das war auch, ich weiß nicht, ich hatte das ehrlich, als ich angefangen habe zu studieren, hatte ich eher was anderes vor und habe ja auch viel so im Bereich Unternehmensberatung und so, was man damals so gemacht hat, war ich eher so unterwegs, was die Praktika anging und habe dann Unipolitik gemacht.
Ja.
So, bin also auch relativ spät erst, ich glaube, ich bin erst CDU-Mitglied geworden, da war ich so 24, 25, also relativ spät. Und dann aber über die Unipolitik, dann war ich plötzlich AStA-Vorsitzender der TU Berlin und dann gab eins das andere und dann würde meine Freundin immer sagen, wahrscheinlich bist du abgerutscht in diese politische Sphäre. Dann war ich da und dann gab es plötzlich die, also jetzt mache ich es natürlich sehr kurz, aber man traf plötzlich auf Leute und dann ist es wirklich, es sind wirklich auch sehr viele Zufälle und die haben dann gesagt, hast du nicht Lust, mehr Politik zu machen? Und dann war ich plötzlich im Pankow-Prenzlauer Berg in der CDU da. Und dann gab es plötzlich die Möglichkeit, für ein Abgeordnetenhausmandat anzutreten. Und da war ich, weiß ich gar nicht, da habe ich gerade promoviert, da war ich 28. So, und dann war ich, und dann habe ich das lange überlegt, ob ich das machen will, ob man wirklich mit Politik sozusagen anfangen will.
Mhm.
Und habe dann gedacht, aber ich finde es ja schon faszinierend. Wie funktioniert das? Und so war ich dann plötzlich da. Dann war ich, suchte natürlich immer der Gesundheit nach, weil Vorgänger wurde Senator. Ja, ein bisschen sozusagen klar. So, war ich plötzlich gesundheitspolitischer Sprecher, hat das immer mehr Spaß gemacht. Dann habe ich die koordiniert für die CDU-CSU-Landtagsfraktion, dann mit dem Minister viel eben auch inhaltlich gemacht. Mhm. Wir haben uns damals kennengelernt, weil wir immer versucht haben, für das Thema Digitalisierung damals schon aus Berliner Standortsicht was zu machen und so. Und so hat eins das andere gegeben, aber hätten wir uns jetzt vor 2 Jahren getroffen und du hättest mich gefragt, bist du irgendwann mal Abteilungsleiter im Bundesgesundheitsministerium, hätte ich wahrscheinlich laut gelacht, weil das war jetzt nicht so richtig auf der Planung.
Ja, aber was wahrscheinlich super ist, weil du bist ja, finde ich jetzt so von deinem Wesen her, einfach ein guter Verkäufer von Themen, was natürlich jetzt auch hilft, ne? Weil ich meine, ihr müsst ja viele Leute irgendwie auch abholen, integrieren, du musst das kommunizieren, diesen Wandel und ihr habt natürlich auch total viel Gegenwind von überall her. Es gab natürlich auch immer mal so ein paar Sachen, die waren jetzt vielleicht nicht so ganz glücklich formuliert, ja, aber ganz grundsätzlich ist es halt so, wenn man eine Veränderung anstößt, dann gibt es einfach auch viele Leute, die sich dagegen stellen. Und du bist jetzt auch echt auf so eine Art Roadshow, kann man sagen. Ne? Du bist unterwegs und probierst das Thema in die Köpfe
zu kriegen. Also ich glaube, es ist also beides. Ich glaube, insgesamt auch mit dem Team jetzt, mit einem Ministerium, mit meinen Stellvertretern, dem Christian Klose und dem Thomas Renner und vielen anderen, was uns, glaube ich, alle vereint, auch jetzt in der Abteilung und auch im Haus ist, es hilft ja nichts, das in einem Zimmer sich zu überlegen. Also als ob wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und es jetzt alles wissen. Unsere Aufgabe ist, so viele Informationen auch einzusammeln von Außenperspektiven und die dann zusammenzuführen zu einem Weg, wo wir sagen, das ist ein richtiger Kompromiss, das ist dieses richtige Tempo. Und so verstehen wir, glaube ich, auch die Aufgabe, gerade in der Abteilung für Digitalisierung und Innovation, das jetzt nicht hinter verschlossenen Türen zu machen, sondern mit allen zu reden, offen zu sein. Dann daraus ein Ergebnis zu produzieren. Also was mir ganz wichtig war am Anfang, und das war auch immer klar, wir machen nicht den nächsten Strategieprozess.
Und auch nicht.
Und wir machen das nicht das nächste Pilotprojekt. Wir machen nicht das nächste
Pilotprojekt. Und die nächste Start-up.
Wir gehen in die mühsame Ebene jedes Details von einem Gesetz. Und das haben wir gemacht, nachdem wir sehr viel eingesammelt haben. Und jetzt geht es natürlich darum, und das finde ich auch gut, der Minister sagt dann immer, es bricht uns kein Zacken aus der Krone, wenn jemand kommt und uns nachweist, dass man das Gesetz noch besser machen kann. Und deshalb sind wir auch unterwegs und diskutieren und machen und werben dafür für Einblicke. Was ich aber, wo ich sozusagen dann auch gegengehe und auch kommunikativ sozusagen munter, fröhlich nach vorne, ist natürlich, wenn so diese Standardargumente kommen. Wir wissen alle nicht, wie das so richtig funktioniert. Ist das nicht zu schnell? Und so, dann denke ich immer, wir sind nicht im luftleeren Raum. Die Welt wartet nicht. Wacht auf, schaut mal rum. Verlasst mal euren Weg der Berlin-Mitte-Bubble, wo sich Verbände, Regierung und sonst was treffen. Klar. Fahrt doch einfach einmal nach China und nach San Francisco und fahrt nach Israel und fahrt nach UK.
Island.
Oder fahrt nach Estland, wo wir gerade die Präsidentin dazu Gast hatten. Schaut euch das doch einfach mal an. Und schaut mal an, das funktioniert. Schaut an, selbst die Schweiz hat sogar ein elektronisches Rezept. Verrückt.
Ja,
selbst die Schweiz.
Ich weiß.
Und Telemedizin, wenn man sich MedGate anschaut. Und
absolut.
Selbst die Schweiz. Dann so, und auch die Österreicher liegen jetzt schon weiter vor uns. Das sollte uns vielleicht am Rande zu denken geben. Und das sind die Punkte, wo wir, glaube ich, gut unterwegs sind, wo ich aber auch echt froh bin, in einem tollen Team zu sein. Und du hast es gesagt, wir sind sehr, sehr viel unterwegs. Übrigens, was ich glaube, was insgesamt für Politik gar nicht schlecht wäre, unterwegs zu sein, weil es sind in allen Bereichen, wir hatten es vorher, Mobilität, sonst was, überall sind Bereiche. Und dafür musst du, wenn wir reden immer darüber, wie nimmt man Menschen mit? Ja, man nimmt Menschen mit, indem man präsent ist und diskutiert.
Ja, klar. Und indem man auch eine Vision hat und sich erlaubt, eine eigene Meinung zu haben und eine eigene Vision von der Zukunft. Deswegen finde ich den Ansatz halt ganz interessant, weil ich liebe natürlich Unternehmertum, weil es halt die Möglichkeit bietet, sich etwas auszudenken und das dann mit viel Arbeit, ja, viel Herzblut, was man da reinsteckt, viel Disziplin, ja, und viel Beharrlichkeit, dann auch irgendwann in die Tat umzusetzen. Das heißt, man kann Dinge erschaffen, die es so noch nicht gegeben hat vorher. Und das erfordert aber halt auch, dass man sich selbst erlaubt, zu überlegen, okay, so hätte ich es gerne.
Ja.
Und das ist natürlich, sagen wir mal, nicht möglich, wenn das Interesse hauptsächlich ist, niemandem auf die Füße zu treten, es ein Recht zu machen, und dass das Hauptinteresse ist. Also das ist, glaube ich, dann häufig in der Politik, wo man ja irgendwie beides austarieren muss, dann ein relativ schmaler Grat.
Aber da haben wir, also das muss ich wirklich sagen, wahrscheinlich werden manche das jetzt für so einen Werbeblock halten, aber das ist meine tiefe Überzeugung jetzt auch nach anderthalb Jahren, da haben wir einfach extrem viel Glück, weil wir einen Minister haben, der nicht zurückschreckt. Also jetzt meine Abteilung, alles was wir machen, wäre nicht möglich, wenn wir nicht vorne jemanden hätten, der diese Vision teilt und der sagt, ich gehe in jeden Konflikt rein. Wenn wir es für sachlich richtig halten, also ich kann zum Thema E-Rezept, könnte ich Stunden erzählen, wie viele Konflikte geführt haben. Und wenn du da nicht jemanden hast, das ist wie beim Unternehmen,
glaube ich.
Wenn du nicht jemanden hast, der die Führung hat, der sagt, das machen wir. Und es ist mir jetzt egal, ob sozusagen wieder dauernder Protest und irgendwelche Petitionen, weil das richtig ist, weil das wichtig ist für das Gesundheitssystem. Und ich gehe da rein, dann könnten wir uns ja in der Abteilung für Digitalisierung abstrampeln, wie wir wollen. Dann sind wir so ein nettes Gimmick, was nebenan läuft. Dass wir diesen Neudeutsch Impact, dass wir diese wirkliche Veränderung machen können, das liegt wirklich daran, dass du vorne sozusagen den Unternehmer stehen hast, der sagt, das ist mein Thema, ich stehe dafür ein, ich gehe in den Konflikt und damit wird es natürlich für die, die mitlaufen, die es vorbereiten, die es tun, so viel besser, weil jeder weiß, wenn ich jetzt auch überall auftauche, irgendwas mache, jeder weiß, am Ende ist das so, wir nennen das auch immer Führung, politisches Leadership, ist da jemand, der sagt, das wollen wir. Und das, so, deshalb waren die letzten anderthalb Jahre
spannend.
Und super spannend, ja. Extrem intensiv, wahnsinnig arbeitsreich und einfach toll.
Das ist, finde ich, nämlich auch echt die spannende Diskussion, also auch für mich jetzt sozusagen in meinem alten Studiengang Politikwissenschaften, wirklich die Frage, sagen wir mal, so eine basisdemokratische Selbstverwaltung versus eine starke Leadership und die Frage, wie kriegt man wirklich was auf die Straße, und jetzt bei dem Beispiel sehen wir, es geht eben nur mit der starken Leadership? Oder?
Es geht mit beidem, glaube ich. Also ich glaube, ja, sozusagen, der Satz ist ja so häufig, sozusagen, wir sind große Fans der Selbstverwaltung, wenn sie funktioniert. Ja, Und dieser Nachsatz ist so wichtig. Ich glaube, es ist total, ich glaube auch sozusagen die Mitbestimmung, also die Frage, wer sozusagen in welchem Gremium sitzt, extrem gut. Ich will gar nicht nur irgendwie drei Krankenkassen mit drei starken CEOs und das würde nicht in unser System passen. Aber wir müssen immer aufpassen, dass sozusagen in Systemen, die sich auf sich selber beziehen, dass Geschwindigkeit drin bleibt. Wir können sozusagen nicht sagen, wir machen keine Geschwindigkeit. Da, glaube ich, kommt der Leadership rein, der sagt, pass auf, Freunde, es ist alles richtig, aber ihr dürft die Maßeinheit Geschwindigkeit in einer so dramatisch sich verändernden Welt nicht vergessen, weil ihr euch jeden Tag nur mit euch selber beschäftigt. Und deshalb glaube ich,
es ist eine Mischung. Es müssen Entscheidungen getroffen werden.
Ja.
Und das ist im Prinzip die Maßgabe. Es müssen Entscheidungen getroffen werden und es können nicht...
und sie müssen akzeptiert werden.
Und sie müssen akzeptiert
werden. Ich glaube, einer der größten Punkte, der mich echt umtreibt, ist, wenn ein Gesetzgeber, nicht der Bundesminister, am Ende werden Gesetze durch den deutschen Gesetzgeber, den Bundestag, der demokratisch legitimiert ist, getroffen werden. Und dann werden sie manchmal einfach so, ja gut, wir schauen mal, was wir daraus machen. Und ich sage jetzt nicht mit Enthusiasmus umgesetzt. Das sind die Punkte, wo ich, glaube ich, allergisch werde, weil das geht so nicht. Es gibt einen Rahmengesetzgeber. Und der Rahmengesetzgeber ist der Deutsche Bundestag. Mhm. Und dann gibt es sozusagen das Ministerium, das diesen Aufträgen zu folgen hat. Es gibt Verbände, es gibt sozusagen Kassen, die in dem Bereich, aber die Ärzte arbeiten unter diesen Varianten. Aber der höchste, sozusagen der unser Taktgeber ist, ist der Deutsche Bundestag. Und wenn der was beschließt, dann haben wir verdammt nochmal alle das zu befolgen und in der Geschwindigkeit zu laufen. Und das ist so der Punkt, wo ich denke, das ist auch das, wo wir sozusagen, glaube ich, auch der Minister ab und zu nochmal dran erinnert, das ist keine Empfehlung im Gesetz. Das ist unser Auftraggeber. Das ist der Taktgeber. Mhm. Und da müssen wir schneller werden. So. Und ich nochmal, ich habe mit vielen in der Selbstverwaltung ein super Verhältnis. Ich finde das spannende Diskussionen, sind extrem wertvoll. Wie soll ein Ministerium, also beispielsweise beim IREZEP freue ich mich über die vielen Modellprojekte, die es jetzt auch gibt, aus denen wir wieder sozusagen profitieren, um es umzusetzen. Die haben eine Expertise, die werden wir in einem Ministerium nie haben. Ja. Und deshalb sind wir Riesenfans von der Selbstverwaltung, wenn sie funktioniert.
Und das ist auch ein schöner Abschluss, weil ich freue mich, wenn wir uns so in 2-3 Jahren nochmal wieder treffen.
Nee, und dann, schneller als ja agil. Wir müssen uns schon nächstes Jahr dann wieder.
Ja, sehen, okay, aber ich würde sagen, mit wirklich etwas Abstand.
Ja, okay.
Und dann das ganze Thema nochmal von der Metaebene betrachten. Weil die Fragestellung, mit der du dich ja auch gerade beschäftigst, ist, wie funktioniert eigentlich Demokratie, Gesetzgebung, wie funktioniert Verwaltung in einer sich immer schneller drehenden Welt, die auch auf Digitalisierung aufbaut. Und das ist ja eine interessante Frage, wo ihr jetzt ja im Prinzip gerade eine Art, ja, nicht Versuch ist, jetzt klingt fast despektierlich, aber man könnte es so formulieren. Ja, was macht ihr gerade?
Das ist ein Ansatz. Ja, ich glaube, ich hoffe, dass wir zeigen, dass das möglich ist. Also was mich extrem motiviert, die 1,5 Jahre, ist, du zeigst, dass politische Führung einen Unterschied macht. Sie macht einen Unterschied. Und deshalb glaube ich immer mehr, weil viele sind skeptisch, geht das überhaupt, diese Digitalisierung und so, und funktioniert das mit unserem demokratischen System und so. Ich glaube, es funktioniert 150%ig gut, wenn wir stärker in eine Führung gehen, den Mut haben zu sagen, wir machen jetzt Veränderungen, das erklären, wie du gesagt hast, vorher auch werben, Meinung einholen, aber nicht in Meinung einholen stehen bleiben, sondern dann auch eine Entscheidung machen.
Ja.
Und dafür finde ich, ist meine feste Überzeugung, wenn wir bei demokratischen Wahlen, dafür ist ehrlicherweise der Bundestag gewählt, dafür ist der Minister ernannt, dafür ist eine Ministerialbürokratie tätig, dann diese Dinge zusammenzufassen und nicht nur zuzuhören, sondern Entscheidungen zu treffen. Und ich finde, dass das in vielen Bereichen ganz gut funktioniert. Und wenn wir das uns in 2 Jahren auf einer Metaebene anschauen, glaube ich, dass wir in vielen Bereichen wirklich Veränderungen sehen. Und wenn wir dann nächstes Jahr zusammen das erste E-Rezept einlösen, dann haben wir ja schon eine kleine...
da freue ich mich auch schon
drauf. Haben wir ja schon eine kleine... Ja, wobei... Ja, aber auch das haben wir ja gesagt, es gibt nicht das Deutschland-Rezept auf dem ersten Tag, sondern es wird eben schrittweise eingeführt und es wird einfach kommen. Und da, auch das ist übrigens sehr spannend, weil dann kriegst du ganz viel Kritik und sagst, aber wir müssen am ersten Tag, es muss doch bei 177.000 Vertragsärzten, 2.000 Krankenhäusern, 20.000 Apotheken ab Tag 1 funktionieren. Sag ich, ja, wenn wir das machen, warten wir bis ins Jahr 2030. Nein, wir starten jetzt, dann kommt das deutsche Rezept 1-2 Jahre später, aber es wird im nächsten Jahr die ersten E-Rezepte geben und es wird das Leben von Menschen besser machen und die Gesundheitsversorgung eine Chance geben, besser zu sein. Und dann haben wir schon einen kleinen Unterschied gemacht.
Ja, besser hättest du jetzt das Schlusswort nicht formulieren können. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du hier warst.
Danke für die Einladung.
Ja.
Total gut.
Und wir sind jetzt auf jeden Fall in ein oder zwei Jahren nochmal verabredet für einen
Podcast mit Tischtennis spielen.
Ja, Podcast mit Tischtennis spielen, genau.
Sehr gut.
Okay.
Danke.
Danke.
Alle Links und Infos zur Folge findet ihr unter www.visionäre-gesundheit.de. Visionäre mit AE. Um die nächste Folge nicht zu verpassen, abonniert unseren Podcast auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens und folgt uns auf Instagram und Twitter.